DW Menschen und Märkte.
Autosalon in Genf, wo die Zukunft des Verkehrs zu besichtigen ist. Volkskongress in Peking, wo über die Zukunft entschieden wird. Und im EU-Verkehrsausschuss ging es gleich um die Zukunft der ganzen Zeit. Das gibt es in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute hat in Genf der internationale Autosalon begonnen. Der erste große Termin der Branche im Jahr in Europa. Doch trotz aller Routine könnte sich jetzt etwas ändern. Seit Jahren schon wird auf den Autosalons und PS-Messen in Amerika, Europa und Asien von der Elektromobilität gesprochen. Doch gefeiert und von den Kunden geradezu angebetet werden immer nur die hochglanzpolierten PS-Boliden. Damit könnte es allmählich vorbei sein. Diesen Schluss jedenfalls lassen die Beobachtungen zu, die unsere Kollegin Marion Barzen gemacht hat.
Auf der Messe liegen sie nah beieinander, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Piëch und Sven. Beide fahren rein elektrisch, aber das ist dann auch schon die Gemeinsamkeit. Piëch ist ein Sportwagen, der mit großem internationalem Team von Toni Piëch entwickelt wurde, dem Sohn von Autopatriarch Ferdinand Piëch und Marlene Porsche. Dieser Wagen wurde sehr bewusst für ein Nischenpublikum gebaut.
Das ist eigentlich ein Auto für ganz klassische Auto- und Sportwagenliebhaber, also Leute, die selber gerne Auto fahren und das in Zukunft auch tun werden. Und je mehr Autofahren zum Transport wird, man kommt nur von A nach B, desto mehr wird es auch Leute geben, die doch diese Fahrerbezogenheit in einer modernen Interpretation gern haben würden.
Exklusive Individualität wird mit diesem Wagen bedient. Drei Motoren liefern mehr als 600 PS, eine komplette Akkukette garantiert 500 Kilometer Reichweite und Laden geht selbstverständlich fast so schnell wie tanken.
Unser System hat eine Art von Ladesystem, das extrem schnell laden kann. Unter 5 Minuten auf über 80%. Das kriegt man natürlich nicht an jeder Ladesäule so schnell hin. Da braucht es extrem hohe Energieströme.
Sven ist das genaue Gegenteil. Es ist nicht der Name des Erfinders, sondern die ersten Buchstaben der Autofunktionen zusammengesetzt. Shared Vehicle Electric Native übersetzt so viel wie ausschließlich elektrisches Carsharing-Auto. Mehrere sollen dieses Auto möglichst im Stadtbereich nutzen. Exakt dafür ist es konstruiert, sagt Share2Drive-Geschäftsführer Markus Vollm.
2,5 Meter Größe, um alle Möglichkeiten des vorteilhaften Parkens zu haben, insbesondere im urbanen Bereich, dass wir zwei Autos auf einen Parkplatz bringen können oder eventuell sogar drei, wenn wir quer einparken. Aber auch gleichzeitig drei Leute ins Auto unterzubringen. Wir können mit drei Leuten in einer Reihe sitzen und decken somit 95% aller Anwendungsfälle im Carsharing ab.
Hier in Genf sucht das deutsche Start-up Investoren. Findet man die, könnte Sven in 3 Jahren in Serie gehen. Für Autokonstrukteur Markus Vollm ist das der Weg. Denn Autofahren in der Zukunft heißt für ihn kleiner, sparsamer, umweltschonender.
Wir glauben, dass die Lösung für den urbanen Bereich nicht große SUVs mit 300 oder 400 Kilowatt sein können an Motorleistung, sondern wir glauben, dass selbst in der E-Mobilität auch der Verbrauch eine große Rolle spielt.
Zwei Autokonzepte, die sich gegenüberstehen und dazwischen in Genf eine ganze Autoindustrie, die noch nicht so richtig weiß, wohin sie gehen soll. E-Mobilität ist bei allen das Thema, aber alle setzen auch auf grenzenloses individuelles Fahrvergnügen, obwohl es nicht einmal im Ansatz eine Lösung fürs massenhafte Aufladen gibt. Da sind die beiden Außenseiter Piëch und Sven schon weiter. Die haben sich wenigstens entschieden.
Das war ein Beitrag von Marion Barzen. Audi gibt jetzt auch mit Strom Gas. Doch für die hiesigen Autobauer geht es nicht nur um den Paradigmenwechsel beim Antrieb, es geht auch immer um die Vergangenheit. Stichwort Dieselgate. Audi hat jetzt einen neuen Chef, Bram Schot, dessen Aufgabe es auch ist, die Vorsprung durch Technikautoschmiede wieder zu einer vertrauenswürdigen Adresse zu machen. Mit ihm hat sich in Genf Thomas Neufeld unterhalten.
Sie sind ganz neu an der Spitze von Audi. Wie stark ist der Sanierungsfall Audi und was wollen Sie hier bewegen?
Erstmal ist es kein Sanierungsfall. Ne? Wir sind im Umbruch im Automotive-Geschäft und das gilt auch für Audi am Ende. sind gut dran, muss ich sagen. Ja, wir haben 5 Prioritäten. China natürlich, ist unser größter Markt. Es ist wichtig, dass wir da besser aufgestellt werden, sein. Am Ende Benchmark setzen, niedrige Kosten. Wir müssen hier und dort für neue Geschäftsmodelle neue Sachen aufbauen. Das heißt, irgendwo traditionelle Sachen irgendwie herunterbringen. Marke muss geschärft werden, ganz klar. Muss besser irgendwo positioniert werden und auch im Zug ins Produktportfolio wieder erkennbar sein. Organisation muss ein bisschen umgeformt werden, Führung ein bisschen effektiver. Und am Ende, glaube ich, ist wichtig, dass wir die richtige technische Lösung für die Zukunft finden.
Der Autoindustrie und damit auch Audi bläst ja der Wind ins Gesicht, scharf ins Gesicht. Handelszölle, Herr Trump äußert sich immer wieder, der Brexit. Wie stark beeinträchtigt das ein global so agierendes Unternehmen wie Audi?
Ja, natürlich beeinträchtigt das uns, ja, ist ganz klar. Aber man muss einen richtigen Unterschied machen zwischen was uns kurzfristig irgendwo wehtut und langfristig. Wir haben für alles richtig gute Szenarien ausgearbeitet. Es ist eine Herausforderung. Damit sind wir gewohnt zu leben. Wir nehmen es, wie es kommt, sind auch vorbereitet und schauen mal, was passiert.
Wie wichtig ist Freihandel für die Automobilindustrie für Sie?
Ja, wie für jeden. Ja. Auch für die Autoindustrie ist es wichtig.
Elektromobilität ist das Thema. Seit Jahren wird in Genf von Elektromobilität geredet. Geliefert wird relativ wenig bisher. Wann kann und soll sich das ändern?
Oh, das geht ziemlich schnell, denke ich. Ne? Wenn du nur Audi anschaust, ich glaube, für die nächsten 24 Monate werden wir 12 elektrifizierte Modelle auf die Straße haben. Ne? 5 sind BEV, ja, Full Electric, und 7 sind irgendwo PHEVs. Das kommt schnell. Wenn wir jetzt hier Weihnachten 2020 stehen, dann können Sie eine Wahl treffen aus 12 Autos bei Audi.
Wann ist Elektromobilität ernsthaft ein Konkurrent für einen Verbrennungsmotor?
Das hängt von der Use Case ab. Ne? Für viele Leute ist es jetzt schon irgendwo richtig Wettbewerb. Ich glaube, 2025 wird ein Drittel elektrifiziert sein. 2030 kann man lange diskutieren, vielleicht die Hälfte. Aber wenn ich jetzt irgendwas Feedback nehme von den Kunden, die jetzt unseren E-Tron gefahren haben, dann können wir vielleicht mal überrascht sein. Das könnte noch ein bisschen schneller kommen, als wir alle denken.
Sie räumen in Ingolstadt auf, Führungsebene werden entschlankt. Wie fett war denn Audi, dass Sie so aufräumen mussten?
Ich weiß. Es kann immer effizienter, es kann immer effektiver sein. Ich glaube, wir haben eine super gute Mannschaft. Die muss neu irgendwo sich konzentrieren, fokussieren auf neue Geschäftsmodelle. Das ist eine Mastersache der Welt.
Sagt Audi-Chef Bram Schot im Gespräch mit Thomas Neufeld. Wenn in Peking der Volkskongress tagt, ist man versucht zu sagen, ja und, wieder ein Sack Reis umgefallen? Der Kongress ist so weit entfernt von Demokratie und Bürgerbeteiligung wie die NASA von der Rückseite des Mondes. Doch sollte man die Bedeutung dessen, was vor diesem Mammut-Auditorium verkündet wird, nicht unterschätzen. Zu groß und wichtig ist China inzwischen, dass wir da genauer hinhören sollten. Alex Dorloff erledigt das für Sie.
Immer wenn im März in Peking der Volkskongress naht, verändert sich die Stadt. Alte Menschen stehen plötzlich an fast jeder Straßenecke, tragen rote Armbinden und rote Baseballmützen. In Kleingruppen sitzen sie in der Frühlingssonne und trinken Tee aus Thermosflaschen. Sie passen auf, dass alles nach Plan läuft, wenn in Chinas Hauptstadt der politische Höhepunkt des Jahres stattfindet. Für die kommunistische Führung in Peking läuft aber derzeit vieles nicht nach Plan. Zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses hat Ministerpräsident Li Keqiang seine Landsleute auf schwierige Zeiten eingeschworen. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen innerhalb und außerhalb Chinas zeigt sich, das Umfeld für eine gute wirtschaftliche Entwicklung wird komplizierter. Der Weg wird steiniger. Die Risiken und Herausforderungen sind groß. China muss sich auf einen harten Kampf einstellen. Die Stimmung rund um den Nationalen Volkskongress in Peking galt schon im Vorfeld als angespannt. Erst kürzlich hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping hunderte hohe Kader zu einer Krisensitzung zusammengerufen und vor turbulenten wirtschaftlichen Zeiten gewarnt. Ob der Handelskrieg mit den USA oder die massive Staatsverschuldung, ob unrentable Staatsunternehmen oder ausbleibende wirtschaftliche Reformen, Chinas Motor stockt. Das Wachstumsziel für das Jahr 2019 ist deshalb auch das niedrigste seit fast 30 Jahren. Unter den Voraussetzungen, die er gerade genannt habe, betrage das Wachstumsziel für das laufende Jahr 6-6,5%, so Ministerpräsident Li Keqiang. Im Vorjahr hatte China noch 6,6% Wachstum erreicht. Die leicht sinkenden Zahlen kommen aber nicht überraschend. China spricht schon lange von einer neuen Normalität. Vor rund 3000 Delegierten in der großen Halle des Volkes kündigt Li auch weitere Wirtschaftsreformen an. Wir werden mehr tun, um Investitionen aus dem Ausland zu fördern. Wir werden Marktzugänge vereinfachen und die Negativliste kürzen. Das heißt, ausländische Unternehmen dürfen in mehr Sektoren als bislang investieren. Wir werden reformieren und öffnen, im Finanz-, aber auch in anderen Sektoren. Das kann als Zeichen an die USA verstanden werden, zur Entschärfung der Situation im Handelskonflikt. Dieser Konflikt muss so schnell wie möglich vom Tisch, sagt Zhou Hojian. Er ist Delegierter aus der Provinz Shandong und Vorstandschef des chinesischen Elektronikriesen Hisense. Der Handelskonflikt ist für niemanden von Vorteil. Die beiden Seiten werden das in friedlichen Verhandlungen klären. Momentan sieht es nicht nach Eskalation aus, sondern die Lage hat sich bereits entschärft. Es ist streng ritualisiert und statisch, was Anfang März in der großen Halle des Volkes passiert. Wenn 3000 Delegierte Marschmusik hören und im Takt klatschen, wenn sie Gesetze durchwinken und eifrig mitschreiben. Die Jahrestagung des Volkskongresses dauert noch bis zum 15. März. Bis dahin werden die vielen Aufpasser weiter an den Straßenecken stehen, immer wenn in Peking der Volkskongress tagt.
Aus der chinesischen Hauptstadt berichtete Axel Dauerloff. Ging es gerade eben nicht um Bürgerbeteiligung, dreht sich unser letztes Thema ganz genau darum. In der EU haben die Bürger sich zu Wort gemeldet und verlangt, die jährliche Zeitumstellung abzuschaffen. Heute hat der EU-Verkehrsausschuss beschlossen, ab 2021 wird nicht mehr an der Uhr gedreht. Also jedenfalls nicht mehr überall und auch nicht mehr zweimal im Jahr. Dabei ist das eine hochkomplizierte Materie. Andreas Meyer-Feist kann auch nur andeuten, was sich die EU-Bürokraten da ans Bein gebunden haben.
Die Zeitumstellung habe nicht die erwarteten Vorteile gebracht, zum Beispiel durch weniger Energieverbrauch, heißt es im Beschluss des Verkehrsausschusses. Stattdessen gäbe es ernsthafte Warnungen über Gesundheitsgefahren. Es sei höchste Zeit, das zu ändern. Hintergrund ist eine Online-Konsultation der EU-Kommission im Sommer 2018. Alle EU-Bürger durften mitmachen. Mehr als 80% der Teilnehmer, die meisten aus Deutschland, hatten für ein Ende der Zeitumstellung plädiert. Vorschlag des Verkehrsausschusses, die Zeitumstellung soll 2021 abgeschafft werden. Die einzelnen EU-Staaten sollen aber schon bis April 2020 entscheiden, ob die Sommer- oder Winterzeit dauerhaft bleiben soll. Um Chaos zu verhindern, soll es möglichst harmonische Lösungen geben. In Mitteleuropa gilt derzeit eine große Zeitzone, unter anderem in Deutschland und 16 weiteren EU-Staaten. Kommt hier am Ende die Sommerzeit für alle, könnte es unerwünschte Effekte geben. In Spanien würde es erst um 10 Uhr hell im Winter, in Polen aber schon um 3 Uhr morgens im Sommer. Solange diese Probleme nicht gelöst sind, dürfte ein endgültiger Beschluss noch auf sich warten lassen.
Nachdem der Kollege Meyer-Feist einmal durchgeatmet hatte, sah er, dass alle anderen Anwesenden genauso verwirrt schauten, wie er selbst es war. Da hat er sie kurz entschlossen, zwecks Klärung aller mit dieser Epochenwende verbundenen Sachverhalte, zu ihren Ein- und Aussichten befragt.
The summer time was good.
Sagen die einen. Warum denn jetzt was verändern? Es geht doch um was ganz Einfaches.
Die Sonne, die im Sommer mehr scheint als im Winter. Die Gegner haben die Welt untergehen sehen, wenn das so bleibt.
Gesundheitlich zumindest bedenklich.
Weniger soziale Kompetenz, dass ihr Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert.
Die Bereitschaft, etwas Idiotisches wieder zurückzunehmen, ist nicht so hoch entwickelt.
Jetzt wohl doch, im übernächsten Jahr.
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Sagt Jean-Claude Juncker. Aber ist das wirklich so?
Die Umfrageergebnisse der Europäischen Kommission sind eindeutig.
Die Umfrage ist nicht das Entscheidende.
Denn mit einem scheinbar gelösten Problem der Bürgerbeteiligung mit deutschem Übergewicht und einem Beschluss im EU-Ausschuss treten jetzt mindestens zwei neue Probleme auf.
Sommerzeit oder Winterzeit?
Was soll nach 2021 dauerhaft gelten?
Das kommt, das fällt vom Himmel.
Na, es wird so sein, dass wir uns schon mit Deutschland abstimmen.
Sagen die Österreicher.
Damit es zu keinem Zeitfleckerlteppich kommt.
Und den gibt es schon jetzt, mit oder ohne Zeitumstellung. Jeder Europaabgeordnete Monate kennt sie.
Die mitteleuropäische Zeitzone.
Dann noch die
Greenwich-Zeit, die in Portugal schon gilt.
Nicht zu vergessen die
osteuropäischen Zeit.
Und, ganz schwierig,
die Mitgliedstaaten, die am Rande der mitteleuropäischen Zeitzone liegen.
Gilt überall nur noch die dauerhafte Sommerzeit, dann wird es in Spanien im Winter erst um 10 Uhr hell, in Polen im Sommer aber schon um 3 Uhr morgens. Ergo, die Zeitzonengrenzen müssten verschoben werden, damit hell und dunkel in Europa gerecht verteilt sind. Schon heute gibt es eine
Zeitzonengrenze zwischen Portugal und Spanien.
Und dann auch noch
zwischen Schweden und Finnland.
Bald könnte es noch mehr geben. Auch ohne lästiges Uhrendrehen will ja jedes Land seinen Platz an der Sonne. Aber bitte nicht zu viele.
3 Zeitzonen und nicht demnächst 7 oder 8.
Am besten
1,5 Zeitzonen.
Aber auf sowas wird sich die EU wohl nie einigen. Ohne Zeitzonengrenzförderprogramme für zusätzliche Winterstraßenbeleuchtung in Spanien und lichtdichte Jalousien für Polen, die im Sommer nicht schon um 3 Uhr in der Früh von der Sonne gekitzelt werden wollen. Und was machen die Briten, wenn sie bis 2021 den Brexit nicht schaffen?
For Britain's membership of the European Union will be longer by an hour or shorter by an hour.
Bleiben die Briten dann eine Stunde länger oder kürzer in der EU? Fragte unlängst ein britischer Reporter in Brüssel. Wenn das nicht gelöst wird, bleiben sie vielleicht ganz. Fragt sich nur noch, in welcher Zeitzone.
Keine Zeitumstellung mehr? Wer sowas fertigbringt, für den verlieren alle Trumpisten und Brexiteers dieser Welt ihren Schrecken. Mit diesem Debattenbeitrag von Andreas Meyer-Feist endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.